Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge und heute wieder mit einem spannenden Interviewgast. Heute ist die Christine Scharschmidt bei mir und wir haben mehrere Anläufe gebraucht. Man kann jetzt schon sagen, wir sind schon seit letztem Jahr dabei, endlich einen Termin zu finden. Ich freue mich mega, dass du hier bist, Christine. Christine ist nämlich, ja, ich würde fast sagen, eine Kollegin, eine Copywriting-Kollegin. Christine hat, ich glaube, mit deinem Mann oder deinem Partner zusammen eine Copywriting-Agentur. Sie ist ganz viel unterwegs, gerade in Mallorca, das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, in Kroatien. Und nicht zu vergessen, bist du auch noch Herausgeberin des Copy-Magazins. Also ich glaube, uns gehen auf gar keinen Fall die Themen aus, über was wir heute sprechen. Und bevor ich dich mit Fragen bombardiere, hier ist deine Bühne. Stell dich doch gerne mal in ein, zwei Sätzen selber vor.
Danke, liebe Carla. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und ja, du hast eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, was ich mache. Mit Copywriting hat es angefangen. Ich sage inzwischen oft, dass ich im Grunde im Marketing consulte, weil da ja noch so viel mehr drumherum ist. Wir spezialisieren uns aktuell gerade sehr auf Launches, dass wir Launches begleiten, aber auch da mit allem, was dazugehört. Also egal, ob jetzt Landingpage, E-Mail-Sequenz oder Ads, machen wir da gerade auch immer noch so gut wie alles im Copywriting. Deswegen, ja, Copywriterin trifft's ganz gut, Gründerin der Agentur. Wir haben aktuell sozusagen zwei feste Mitarbeiter, mit denen wir arbeiten. Das ist ein kleines Team, aber ich liebe es tatsächlich, so effizient und einfach wie möglich immer zu arbeiten. Deswegen, das mag ich sehr gerne. Ja, das Magazin geben wir alle 3-4 Monate raus. Und ja, Podcast plane ich tatsächlich auch, aber das darf, glaube ich, noch warten, weil ich möchte unglaublich gerne mal einen Podcast machen, bei dem die Leute tatsächlich auf dem Sofa bei mir dann sitzen, also in einem eigenen Aufnahmestudio. Und ja, wenn es dann soweit ist, lade ich dich dann auf jeden Fall auch nach Mallorca ein, dann kannst du dann auf mein Sofa mitkommen.
Finde ich total schön. Ich hatte es lustig, dass du das sagst, weil ich hatte nämlich auch so mir überlegt, nun, was würde ich mir so wünschen für jetzt 2025? Das heißt, ja, irgendwie, ich bin tatsächlich nicht so der super soziale Typ. Also ich habe voll gern so meinen eigenen Space und meine eigene Zeit und meinen eigenen Raum. Aber ich habe auch gedacht, so ein eigenes Studio wäre schon geil, wo ich mir so ausgewählte Leute einladen kann und so. Ist lustig, dass du das jetzt auch gerade sagst, weil ich glaube, auch wenn wir so extrem digital unterwegs sind, häufig fehlt das ja auch so, ne? Diese Connections. Und im Vorgespräch, das wissen die Leute natürlich nicht, die jetzt hier zuhören und zuschauen, haben wir auch gesagt, wir wollen so ein bisschen über Conscious Connections sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang. Was ist das? Was verstehst du unter Conscious Connections?
Conscious Connections, das hört man in meiner Welt immer ganz oft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass ich diejenige bin, die den Begriff geprägt hat. Und zwar in Bezug auf Kundengewinnung beziehungsweise Netzwerkaufbau. Ich habe vor 8 Jahren gestartet, mein Netzwerk aufzubauen und zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht sofort dran gedacht, okay, da muss jetzt irgendwie was Riesiges dran entstehen, sondern mein erster Gedanke war eigentlich immer, wie kann ich den Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, die ich kennenlerne, den größten Mehrwert bieten. Habe ich damals einfach so in den Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, die ich gelesen habe gedacht, okay, das scheint so ein Erfolgsfaktor zu sein, mache ich einfach mal. Ich habe mich von Keith Ferrassi damals sehr inspirieren lassen, den ich auch eines späteren Tages dann mal live treffen durfte in einem Retreat in Mexiko. Und der hat im Grunde genauso gestartet. Er hat Abendessen organisiert, wo er bekannte Freunde aus seinem Netzwerk zusammengebracht hat mit Größen. Und jeder hat immer eine Größe aus seinem Netzwerk mitgebracht. Und dadurch war an dem Tisch immer unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Mehrwert. Und er hat im Grunde einfach nur, ja, den Ort, die Gelegenheit geboten, war selber eigentlich immer so, dass er gesagt hat, am liebsten will er der Dümmste am Tisch sein, damit er unglaublich viel lernen kann und hat dann halt auch einfach, weil damals, wo er angefangen hat, seine finanziellen Möglichkeiten nicht so groß waren, einfache Sachen gekocht, so Spaghetti oder eine Carbonara, alles ganz simple Sachen, aber dazu einen guten Wein. Und er hat gemeint, das war immer der ausschlaggebende Punkt, dass die Gespräche geflutscht haben und dass alles richtig schön war. Und genau, mit solchen Abendessen habe ich dann auch angefangen, als wir tatsächlich umgezogen sind. Als ich in meine Selbstständigkeit gestartet bin, hatten wir noch die kleine Studentenwohnung von meinem Partner. Und im Laufe der Gründung habe ich dann gemerkt, okay, nein, ich brauche Platz, ich brauche Licht, ich brauche irgendeinen Raum zur kreativen Entfaltung. Und als wir dann die neue eine Wohnung hatten, ein sehr schönes Dachloft in Berlin, war dann da auch der Platz dazu da, einen großen Tisch aufzustellen und Menschen einzuladen. Genau, und Conscious Connection bedeutet in dem Moment dann einfach, dass ich ja, eine Übersicht schaffe der Menschen, die ich gerade kenne, die ich auch neu kennenlerne und dann schaue, okay, wer passt zu wem, wer kann etwas gemeinsam machen. Also da geht es gar nicht in erster Linie gleich darum, irgendwelche Copywriting-Aufträge oder sowas abzuschließen, sondern auch beispielsweise wie wir jetzt, wer kann mal in einem Podcast zusammen was machen, wer hat gemeinsame Themen, wo man schauen kann, kann vielleicht der ein oder andere das Projekt des anderen unterstützen. Ich habe super viele Freunde, die inzwischen auch schon charity-mäßig unterwegs sind, wo dann auch immer Unterstützung gesucht wird und auch Investoren gesucht werden. Also es ist ein ganz bunter Mix, sage ich mal, wo ich immer schaue, wer passt zu wem und wer kann sich Mehrwert liefern. Und das sieht dann auch so aus, dass ich da sehr intentionell vorgehe. Also ich schreibe dann eine recht ausführliche Nachricht, wo ich die Personen gegenseitig vorstelle, wo ich so ein bisschen die Geschichte von mir und den zwei Personen darstelle, wie ich diejenigen kennengelernt habe, was sie in meinen Augen so ausmachen und natürlich auch diese Opportunität, die ich schon sehe, sozusagen beschreibe und als Option lasse natürlich, ne? Was dann zum Schluss dann bei rumkommt, ist natürlich immer den zwei Menschen überlassen. Aber ich gebe sozusagen schon so ein bisschen die Idee. Und ich denke auch, dass dadurch, dass, also ich mache es meistens in WhatsApp-Gruppen, manchmal in E-Mails, aber eher in WhatsApp-Gruppen. Und durch diese WhatsApp-Gruppe ist auch schon wieder so ein kleines Commitment geschaffen, sage ich mal. Und dadurch entsteht dabei meiner Meinung nach oftmals mehr, als wenn man einfach nur so einen Kontakt mal eben so rüberschickt. mit der WhatsApp-Gruppe ist das Commitment da, dann sich auch auszutauschen. Und ja, ich bekomme super oft, meistens jetzt auch doch am Ende des Jahres nochmal so Nachrichten. Hey Christine, war cool, dass du uns verbunden hast. Ich war jetzt auf ihrem oder seinem Event. Und ja, das freut mich dann immer. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und gibt natürlich meinem Netzwerk auch immer wieder neue Möglichkeiten zu wachsen, weil natürlich dann nach und nach auch immer Nachrichten doch mal zu mir finden. Das sind ganz viele kleine Samen, die ich so über das Jahr verteilt sehe, wo dann auch nicht jeder Samen aufgehen muss, wo einfach durch die Menge an Connections dann immer wieder was Gutes bei rumkommt.
Ja, ich habe das ganz lange Zeit total unterschätzt. Ich glaube, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich ja gerade auch schon so gesagt habe, ich bin gar nicht so wahnsinnig sozial. Also ich brauche unheimlich viel so Platz für mich. Aber ich habe ganz lange auch so diesen Fehler gemacht, zu denken, okay, Netzwerk heißt, ich muss irgendwie alle so bespaßen. Ja, ich muss irgendwie so der lila Launebär sein und alle müssen irgendwie, also ich muss so den Entertainer geben. Ich mache das mal stückweise ganz gerne, aber brauche dann eben auch wieder diesen Rückzug. Und das Zweite ist, dass ich häufig auch, und du hast es gerade auch angesprochen, ist auch dieses Umfeld ist extrem wichtig. Ich habe das den Satz gesagt, ich wäre gerne dann der Dümmste im Raum, in Anführungsstrichen, damit ich ganz viel lernen kann. Und ich hatte so in meinem sozialen Umfeld, und das, ich weiß, das klingt ganz furchtbar überheblich, aber immer das Gefühl, mir kann hier niemand was geben. Ich hatte immer das Gefühl, ihr langweilt mich. Ja, so ein bisschen so elternabendmäßig. So nach 10 Minuten denkst du so, oh Gott, ich muss unbedingt hier raus, weil ich die anderen nicht aushalte. Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist ja aber nur mein Umfeld und ich bin ja kein Baum, ich kann mich ja woanders hinbewegen. Und dass es selbstverständlich ganz, ganz viele Menschen gibt, von denen ich wahnsinnig viel lernen kann. Deshalb habe ich direkt eine ganz brennende Frage für dich. Du hast gesagt, du hast dann in Berlin in deiner schönen Loftwohnung diese Essen veranstaltet. Wo hast du denn da die, also ich wüsste, wenn ich das jetzt machen müsste, müsste ich schon drüber nachdenken. Wen will ich denn da drin haben? Wie hast du denn da angefangen? Also woher hast du die ersten Leute gehabt? Ich kann mir vorstellen, das bringt so ein Momentum damit. Aber woher waren die ersten Menschen, die du da eingeladen hast?
Die allerersten hatte ich auf einem Seminar von T. Harv Eker kennengelernt, Millionaire Mind Intensive. Darüber spreche ich auch viel zu oft.
Kenne ich, ja. Ja.
Ist ein Anfängerseminar, wo ganz viele hingehen. Und da waren viele da, die das auch schon so kannten, weil nämlich sogar im Seminar gesagt wurde, setz dich nach jeder Pause auf einen neuen Platz, um zwei neue Gesprächspartner neben dir zu haben.
So ein bisschen wie Speed Dating, oder? So
Ja,
weiterrutscht. Okay. Ja.
genau. Ich habe dann auch immer bei jedem neuen Gesprächspartner mir so ein paar Notizen gemacht ins Heft, dass ich dann auch wusste, okay, dem willst du das senden, dem willst du da mal noch den Link geben oder sowas, dass ich da dann im Nachhinein auch gut nacharbeiten konnte. Und auf diesem oder auf kommenden Seminaren, also ich bin dann weiterhin natürlich auf Seminare gegangen, habe dort zum Beispiel auch die Connection zur Mastermind X gefunden. Also das war so eine kleine Online- beziehungsweise damals noch offline Mastermind in Berlin. Da haben wir uns immer in der Digital Eatery getroffen und haben dort, ich glaube, Dienstagabends war das immer. Das waren alles so, ich sag mal, auch Starter, also so, die gerade in die Selbstständigkeit gestartet sind. Und da kann ich ganz doll nachempfinden, was du gesagt hast, weil am Anfang war das so eine große neue Welt und ich war unglaublich wissbegierig und konnte von jedem was lernen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du dann merkst, okay, du musst weitergehen. Also auch das Netzwerk darf sich, glaube ich, immer weiterentwickeln, gerade wenn da noch dieser große Hunger ist. Und ich glaube, das ist alles so in Phasen gegliedert. Also ich kann mich auch gut erinnern an diese Zeit, wo ich jedes Mal dachte, okay, da ist noch so viel mehr. Und ich habe auch jedes Mal mehr gefunden. Also das kann ich so bestätigen, dass man immer mehr finden kann. Und irgendwann kam ich aber auch mal wieder an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann auch von denen, wo ich früher gedacht habe, von denen kann ich nichts mehr lernen, kann ich in anderen Bereichen was lernen. Nicht unbedingt businessmäßig. Das ist dann halt eher da muss man sich dann die entsprechenden Räume, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt auch erkaufen, weil sonst kommt man da nicht mehr rein. Aber ich hatte auch so eine Phase, in der ich mich sehr zurückgezogen habe und gedacht habe, okay, ich darf nur noch mit Menschen Zeit verbringen, die Business machen, die Millionen, Milliarden machen, weil sonst wachse ich nicht. Und davon habe ich mich aber ein Stückchen auch zurückgezogen, dass ich gesagt habe, okay, Menschen, die zum Beispiel kein eigenes Business haben, die nicht selbstständig sind, können wir in anderen Bereichen trotzdem immer noch sehr viel beibringen. Sei es jetzt eine Freundin, die mir vielleicht viel über Empathie beibringen kann oder eine Omi, die mir viel übers Kochen beibringen kann. Also so ganz andere Bereiche, wo es mich immer wieder so sehr fasziniert, wie eigentlich jeder Lebensbereich in einer Tiefe erschlossen werden kann, die man nicht gleich von Anfang an sieht.
Ja, sehr schön, dass du das sagst, weil ich glaube das nämlich auch, dass das auch tatsächlich sehr viel zusammenhängt, ne? Also wenn wir so die klassischen Lebensbereiche, Beziehungen oder für mich natürlich auch Elternschaft, so, ne? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Gesundheit, glaube ich, ist ein ganz ein riesiges Thema und sich nicht nur so aufs Business zu fokussieren und vor allem nicht nur so sehr aufs Geld. Also das ist bei mir auch lange Zeit so gewesen, ne, dass ich dachte, wie du gerade gesagt hast, immer nur die Leute, die super erfolgreich sind. Und da ist ja auch wirklich so die Frage, was ist denn erfolgreich? Weil ich kenne viele Menschen, mittlerweile doch einige, die richtig, ich sage jetzt mal, einen Arsch voll Geld verdienen. Ja, also 100.000 Euro mehr im Monat, was für mich als Beamtenkind ja völlig unverständlich. Also eine komplett neue Welt. Aber nicht alle sind glücklich. So, und ich hatte eine Kundin, die ich bei der arbeite ich nicht mehr, aber das ist gar nichts Persönliches, sondern es hat sich einfach viel verändert bei ihr und die ich extrem geschätzt habe und immer noch sehr schätze. Und mir von Anfang an klar war, weil ich sie dann auch so ein bisschen privater kennengelernt habe, die Beziehung ist Schrott. So, ne? Und mir dann so klar wurde, ja, du verdienst zwar richtig viel Geld, du kannst dir den ganzen Luxus und so alles, ne, kannst du dir alles leisten, aber in deinen Beziehungen bist du super unglücklich. Und ich habe ihr das nicht gesagt, das war nicht meine Position, ich war ja nicht ihre Freundin, aber das habe ich so direkt gespürt. Dann, nee, das will ich nicht. Dann nicht, ja, das will ich nicht tauschen. Und ich glaube, die Kunst ist wirklich so, in allen Bereichen diesen Erfolg zu haben. Und du hast so schön gesagt, dass das Netzwerk nicht nur auf Geld und Business zu beschränken, sondern auch auf die Bereiche, wo können mir andere Leute noch was beibringen. Wie machst du das denn, wenn wir jetzt von diesen Conscious Connections, jetzt haben wir ja so über das Netzwerk geredet, ne? Dass das wichtig ist, wie mit welchen Leuten man sich da umgibt in allen möglichen Bereichen. Wie machst du das mit deinen Kunden? Guckst du da auch, dass das eine Conscious Connection ist, also dass das super gut passt? Oder war, ne, wie ist da so die Entwicklung gewesen? Wie wählst du deine Kunden aus?
Wenn ich jetzt an die Anfänge schaue, da habe ich auf jeden Fall einfach jeden Kunden
Alles
angenommen.
mitgenommen, ja, ich auch.
Das macht man ja am Anfang so. Und da gab es natürlich Kunden, die jetzt nicht so die Traumkunden waren und wo ich dann auch einfach lernen durfte, Grenzen zu setzen, lernen durfte, meine Standards in der Kommunikation zu setzen. Inzwischen würde ich sagen, dass ich eigentlich wirklich nur noch Kunden habe, die ich auch wirklich gerne mag, wo ich mich auf die Calls freue. Ja, also ich habe zum Beispiel zurzeit einen Copywriter, mit dem ich auch im Team in Projekten arbeite. Und wenn wir gerade keine Copy zu schreiben haben, dann call ich zum Beispiel mit dem auch einfach so unglaublich gerne, weil ich es dann fast schon vermisse, keine Projekte mit ihm zu haben. Also
Ja.
das ist was sich aber auch ergibt, wenn die Conscious Connections conscious sind. Also wenn sie mit Intention, mit Überlegung vorher geschlossen wurden, weil ich verbinde dann natürlich auch jetzt niemanden, den ich gerade ganz frisch kennengelernt habe und wo ich noch keine Erfahrung gesammelt habe, was ist das für ein Mensch? Ist der pünktlich? Hält er das ein, was er verspricht? Entspricht er im Grunde so meinen Werten? Und wenn ich das aber irgendwann abgecheckt habe und weiß, okay, der entspricht meinen Werten, dann kann ich aufgrund der Werte Verbindungen schließen, wo ich dann von ausgehen kann, dass die Verbindungen, die ich zurückbekomme, auch diesen Werten in, sagen wir, 95% der Fälle entsprechen. Und
Ja.
auch die Verbindung, also ich frage dann tatsächlich auch die Menschen, die dann mir anbieten, weil die Frage kommt ja dann auch teilweise zurück, Christine, kann ich dich auch mit jemandem connecten? Brauchst du gerade irgendwas? Auch eine Frage, die ich sehr, sehr gerne stelle. Brauchst du gerade irgendwas? weil man ja auch so ein bisschen mit Worten dann arbeiten kann. Also wenn man dann was hört, dann macht es so Klick und dann arbeitet das vielleicht weiter im Gehirn und dann fällt einem irgendwann beim nächsten Spaziergang ein, ah, da habe ich doch jemanden dafür. Also da auch ruhig immer aktiv nachzufragen. Und dann fordere ich aber auch ein, dass das dann auch wirklich gute Connections sind, also dass ich eben nicht einfach nur den Kontakt per WhatsApp weitergeleitet bekomme, sondern dass es schon auch eine Introduction gibt, sodass diese Intention dabei entsteht.
Ja, ich glaube, das macht auch einen riesen Unterschied. So, wenn wir verbringen ja auch sehr viel Zeit mit und in und an unserem Business. Das, was du gerade auch gesagt hast, ne, so am Anfang einfach mal alles mitgenommen. Ich glaube, an diesem Punkt ist jeder, der sich selbstständig macht, weil wir vielleicht, das ist auch ein bisschen gar nicht böse gemeint, aber es ist auch so ein bisschen Mangelverhalten, ne? So dieses, okay, ich brauche das jetzt, ein Stück weit Neediness einfach, was ganz normal ist und aus der man ja auch irgendwie dann rauswächst. Und meine Erfahrung ist eben auch, und du hast gerade so schön gesagt, mit den Werten, also die Werte nicht nur im Privatleben, sondern auch bei den Kunden. Und für mich war das ein Riesen-Learning. Ich habe letztes Jahr eine Kundin, da habe ich das Projekt schon angefangen. Und wirklich meine Schuld, weil ich wusste schon nach dem ersten Gespräch, so, ne, wenn so diese inneren Alarmglocken angehen, so, oh, aber es war ein großer Auftrag, es war relativ viel Geld, es war irgendwie erfolgsversprechendes Projekt. Also habe ich es gegen mein besseres Bauchgefühl, mein Wissen gemacht und es war einfach nur Kacke. So, und ich habe irgendwie nach ein paar Wochen, 2, 3 Wochen, habe ich gemerkt, so, ich muss es jetzt abbrechen. Und da stand mir dann auch eigentlich meine Werte und meine Erziehung im Weg, weil ich immer so gelernt habe, so, was man anfängt, das macht man fertig. Und dann ist eine gewisse Loyalität und du hast ja gesagt, also musst du zu deinem Wort stehen. Und ich habe mich da total durchgequält, bis ich irgendwann gemerkt habe, so, das ist keine, auch für sie nicht gut, weil das energetisch so überhaupt gar nicht gematcht hat. Mir ging das total gegen den Strich, wie sie mich behandelt hat. Nicht jetzt, dass sie mich beleidigt hat oder so, aber die kennst das bestimmt, wenn Leute so, das ist so unangenehm. Ja, du hast irgendwie so das Gefühl, so, oh, du musst dich irgendwie schütteln, wie so ein nasser Hund, um das irgendwie wieder loszuwerden. Und ich habe das dann nach langem Überlegen beendet und sie war eingeschnappt, alles gut, aber danach war das so befreiend. Es war so wirklich so, oh, Gott sei Dank. Und ich weiß, sie hat ganz sicher direkt jemanden gefunden, der viel besser passt. Und dazu dann auch zu stehen, ne, und zu sagen, okay, nicht alles passt. Deshalb ist der andere nicht irgendwie schlechter oder nicht in weniger wert, sondern ganz klar auszusuchen, wer passt im Business. Wer passt im Privatleben? Und wir sind ja hoffentlich auch relativ wählerisch, welchen Partner wir an unsere Seite holen. Aber im Business sind wir das halt am Anfang meistens nicht. Ja.
Tja, sind wir das als 16-Jährige, wenn wir einen Partner wählen? I don't
Nein,
know.
auch nicht. Genau. Gut. Das ist jetzt bei mir schon ein bisschen her, die 16. Aber ja, absolut. Klar,
Also im
man muss
besten Fall
reinwachsen.
vielleicht, aber.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schönes Bild. So, es darf sich jetzt jeder mal an den Partner oder die Partnerin erinnern, die er mit 16 hat und sich fragen, ob er den wieder haben möchte. Ja, genau. Also es kommt sehr selten vor, dass man mit 16 jemanden kennenlernt, mit dem man mit 40, 50 immer noch zusammen ist.
Ja.
Ja,
Gerade was
auf jeden Fall.
Spannendes gesagt gehabt, da hätte ich eine Gegenfrage. Und zwar hast du gesagt, dass man am Anfang so aus dem Mangel heraus auch agiert, weil man ja Rechnungen zu bezahlen hat. Und das ist oftmals eine Frage, die ich persönlich gar nicht so leicht beantworten kann. Deswegen will ich sie dir stellen. Vielleicht hast du eine Antwort darauf. Wie bist du da rausgekommen? Weil ich finde, das ist immer gar nicht so leicht für einen Anfänger zu verstehen, wie man auch, wenn man Rechnungen zu bezahlen hat, trotzdem sich gegen Nicht-Traumkunden entscheidet, aus dem noch nicht vorhandenen Vertrauen heraus, dass es aber besser kommt. Ich meine, andere können einem erzählen, und das können wir jetzt wahrscheinlich erzählen, dass es besser kommt, wenn man sich auch gegen Sachen entscheidet, dass dann bessere Dinge ins Leben kommen, bessere Kunden ins Leben kommen. Aber wer das noch nicht erfahren hat, wie kommt man in diesen State, deiner Meinung nach?
Ja, finde ich ultra spannendes Thema. Ich weiß gar nicht, wann, da war ich auch erst 15, 16, angefangen, mich ganz viel so am Anfang so Gesetz der Anziehung und so, ne? Diese Geschichten, The Secret, die Manifestationsgedöns, jeder hat das wahrscheinlich schon mal irgendwie durch, in irgendeiner Form. Und ich war da teilweise richtig fanatisch. Also ich habe wirklich, okay, das muss, wie funktioniert das? Weil ich immer gemerkt habe, da ist was, das geht irgendwie. Und mir ist dann vor, weiß ich, bestimmt 5, 6 Jahren ist mir mein Journal in die Hand gefallen. Ich habe immer so nicht nie regelmäßig irgendwie gejournalt, nie regelmäßig Tagebuch geschrieben, aber ab und zu mal irgendwie sowas rein. Und da ist mir ein Buch in die Hand gefallen, das habe ich geschrieben, da war ich 17 oder 18 Jahre alt. Und da steht, wie man halt irgendwie so als Mädel mit 17, 18 ist, da steht ganz genau drin, wie mein Traummann sein müsste und aussehen müsste. Und ich habe diesen Eintrag gelesen, den ich bin jetzt 40 geworden, also das ist schon ein bisschen her. Und ich habe diesen Eintrag gelesen und ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut, weil ich dachte, fuck, ich habe meinen Mann geschrieben. Wie krass ist das denn? Also wirklich bis ins Detail. So, selbst die Optik, schwarze Haare, grüne Augen, fand ich schon immer geil. Ja, dunkle Haare, helle Augen. Also es treffen 99,9% auf diese Beschreibung zu. Und ich hatte schon immer oder eben seit jugendlichem Alter dieses Gefühl, okay, da ist was dran an diesem Energiegedöns. Ja, also ich bin trotzdem sehr, glaube ich, sehr bodenständig. Ich mache viel Sport und so. Ich weiß, man läuft den Marathon nicht, wenn man nicht trainiert. Also ich glaube, die Mischung macht's. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe mich immer sehr viel damit beschäftigt, wie wirke ich und das, was ich nach außen bringe, das ziehe ich an. Und das habe ich eben auch schon bei solchen Sachen wie Beziehungen oder so gespürt, dass das funktioniert. Warum dann also nicht im Business? Und ich glaube, es braucht ein Stück weit Mut, zu sich selber zu stehen, und den brauchst du sowieso, weil sonst brauchst du dich nicht selbstständig machen. Also wenn du ein ängstlicher Typ bist, dann ist eine Selbstständigkeit nichts für dich, weil du kannst dich immer ein Stück weit absichern, klar, aber dieses Rausgehen und für dich einstehen auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, wenn man noch nicht an dieser Stelle ist, hilft überhaupt nichts, außer ins kalte Wasser zu springen. Es einfach zu machen. In dem Moment, es wird sich richtig scheiße anfühlen, zu sagen, nee, das mache ich nicht, diesen Auftrag mache ich nicht. Aber sich selber auch so ein bisschen, ich habe mir so eine Deadline gegeben, zu sagen, okay, das lehne ich ab und jetzt entspanne ich mich und schau mal, was in den nächsten 2, 3 Wochen passiert. Und es ist nicht ein einziges Mal passiert, dass nichts passiert ist. Also diesen Anfangsmut zu haben, so zu sagen, nein, das will ich und das will ich nicht. Und dafür brauchst du natürlich erstmal diese Klarheit und das dann einfach zu machen. Ohne zu überlegen und zu sagen, okay, ich gucke, was 2 Wochen lang was passiert. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten von uns liegen ja nicht unter der Straße, nur weil sie jetzt mal, oder unter der Brücke auf der Straße, nur weil sie jetzt mal eine Rechnung nicht bezahlen können.
Richtig.
Ja, also wir klagen schon auf extrem hohem Niveau. Und ich habe noch einen ganz coolen Tipp. Du merkst, es gibt so viel, deshalb fällt es mir gerade so ein bisschen schwer, das zu sortieren. Wenn ich so ein Mangelgefühl habe, gibt es für mich 2 Sachen. Ich glaube, das kommt immer mal wieder auf dieser Reise. Gibt es für mich 2 Sachen. Das erste ist, ich habe mir irgendwo mal ganz dick hingeschrieben, mit 10 Euro in der Tasche bin ich reicher als 90% der Weltbevölkerung. Und das ist irgendeine Statistik, irgendeine Studie. Und das habe ich mir mal irgendwo hingeschrieben, einfach um diese Perspektive zu bekommen. Natürlich kannst du in Deutschland, Österreich, der Schweiz mit 10 Euro nicht viel anfangen, aber allein dieses Bewusstsein dafür, 10 Euro, und die hat irgendwie jeder, ist sehr viel mehr, als die meisten haben. Und jetzt kommt noch ein ganz lustiger Tipp. Wenn ich so ein Mangelgefühl habe, dann gehe ich in die Küche und mache unseren Vorratsschrank auf und fange an, Nudeln oder Reiskörner zu zählen. Ich weiß nicht, ob du diese Aufgabe schon mal gemacht hast, weil
Ja.
dann, es ist total lustig. Also du denkst am Anfang, du bist bescheuert, wenn du irgendwie auf dem Küchenboden sitzt und wie Aschenputtel irgendwie die Reiskörner zählst. Aber es macht deinem Unterbewusstsein bewusst, krass, guck mal, wie viele Reiskörner ich habe. Guck mal, wie viele Nudeln ich habe. Also einfach das Zählen von etwas, das in anscheinend unendlicher Fülle da ist, Reis eignet sich noch besser als Nudeln, gibt einem direkt so ein Entspannungsgefühl. Ist freaky, ich weiß, aber einfach mal ausprobieren. Ja. Ja. Aber ich denke, was du auch gesagt hast, ist so dieses, das ist normal, die Angst ist normal. Es ist normal, am Anfang dieses Gefühl zu haben, was passiert, wenn ich die Rechnung nicht zahlen kann. Weil 90% unserer Sorgen sind ja sowieso im Kopf. Passiert nie.
Bei mir war die Angst sogar eher andersherum. Bei mir war die Angst, dass ich am Anfang gedacht habe, okay, was ist, wenn ich jetzt meinen Lebensstandard aufgrund der Einnahmen krass erhöhe und ich aber das Level nicht halten kann?
Und das passiert ganz vielen. Also berechtigte Angst, aber die hast du ja selber im Griff.
Absolut. Also ich habe da entgegengewirkt, indem ich mein Business dann auf mehrere Stuhlbeine im Grunde oder Tischbeine gestellt habe, dass ich gesagt habe, okay, es ist nicht mehr nur Copywriting. Irgendwann kam Ghostwriting dazu, irgendwann kamen die ersten Mitarbeiter dazu. Dann hatte ich auch eine Zeit lang, wo ich Word Wizard Mastery gemacht habe, wo ich Copywriting so ein bisschen advanced gelernt habe. Zurzeit ist da mal eine kleine Pause drin, auch weil ich nicht nur immer sozial bin, weil ich auch mal Phasen habe, in denen ich mich gerne zurückziehe. Und daraus geht dann aber wiederum meistens eine eher soziale Phase hervor, wo ich dann wieder sage, okay, jetzt will ich das Ganze wieder embracen. In den letzten Monaten habe ich dann eher mal so ein paar weniger 1:1 angenommen. Genau, aber dadurch kommen so viele unterschiedliche Sachen zustande. Also da ist dann die Einnahmen aus verschiedenen Schreibtätigkeiten, aus Mentoring, tatsächlich auch noch durch Provisionen, die durch die Copy entstehen. Also da gibt es dann zum Schluss so viele Möglichkeiten, allein erstmal durch die aktive Arbeit. Und ich finde immer, das ist so herrlich. Copywriting ist so ein riesengroßes Feld, wo man dann ja auch mit allen anderen Lebensthemen in Verbindung kommt, weil man darüber schreibt. Und wenn man dann auch in der Finanzbranche zum Beispiel mal ein paar Copy schreibt, dann interessiert man sich auf einmal für Investments. Und das ist so ein Ding, was sich einfach riesig aufbaut, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Diese verschiedenen Säulen im Business zu haben, glaube ich, ist auch so der Schlüssel auch für diese Sicherheit, wenn man so ein Sicherheitsbedürfnis hat. Ich hatte lange Zeit auch nur zwei große Kunden. Davon ist mir dann eine weggebrochen. Das passiert einfach, ne? Das Business verändert sich auf ihrer Seite oder was auch immer. Ja, und dann dachte ich so, okay, Mist. Also dann halt einfach mal irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat, die dann plötzlich weg sind. Und das hat wehgetan. So, und das war für mich dann so, okay, wie kann ich das anders machen? Wie kann ich es auch skalieren? Also ich glaube, wenn du in deiner Selbstständigkeit anfängst, egal ob das jetzt Copywriting ist oder ich habe auch unheimlich viele Kunden, die Coaches sind, die Mentoren sind. Ich habe Leute, die physische Produkte verkaufen also Online-Shop und Ähnlichem. Sich immer zu fragen, wie kann ich was skalieren? Weil denn 1:1 ist cool, keine Frage, macht, glaube ich, auch Sinn, damit anzufangen. Aber es hat auch Nachteile. Wenn dir die Leute wegbrechen, hast du ein Problem, weil du hast ja wahrscheinlich keine 50 1:1-Leute. Das kannst du ja gar nicht stemmen. Und wenn du selber krank wirst, hast du auch ein Problem, weil es immer noch ein Tauschen von Zeit gegen Geld ist. Wenn du Familie hast und die Kinder sind krank, wird es auch stressig. Also ich gehe jetzt auch sehr viel mehr so in diese Richtung, auch anderen das zu zeigen und beizubringen. Ich mache trotzdem noch 1:1, aber ich versuche das auf eine 20-30% Säule zu stellen und den Rest dann anders abzudecken. Und da muss es ja auch nicht bei dem Business bleiben. Also ich kenne viele, die haben dann Immobilien oder keine Ahnung. Ich habe von Krypto keinen Plan, habe ich auch mal für
Oh,
gesprochen.
solltest du.
Ja, ich weiß. Ich hab tatsächlich auch mal zwei Kunden gehabt, wo ich mich viel damit beschäftigt habe. Ich habe tatsächlich auch Bitcoin. Also so weit bin ich schon. Aber
Ja.
ne, also ich wollte damit nur sagen, ich bin absolut keine Expertin, was Kryptowährung betrifft. Ich habe halt gedacht, okay, Bitcoin nehm ich mal mit. Nehme ich mal mit und halte ich. Auch so ein bisschen aus FOMO, muss ich sagen. Genau, aber es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten. Also ich habe auch mit meinem Mann zusammen, wir haben Immobilien, wir haben Wohnungen, die wir vermieten und so. Also dass, wenn man da ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, das wirklich abzudecken. Und
Ja.
eine Sache will ich noch sagen, bevor ich dir die nächste Frage stelle. Ich habe mich jetzt auch so in Reflexion auf das letzte Jahr unheimlich viel mit Minimalismus beschäftigt, weil du gerade so schön gesagt hast, ich hatte Angst, dass mein Standard nach oben geht und ich, also mein Lebensstandard geht nach oben und ich kann das nicht mehr, ich kann das dann vielleicht nicht mehr halten. Und ich habe mich so gefragt, okay, was macht mich wirklich glücklich? Und ich glaube, gerade in dieser digitalen Welt, wir lassen uns wahnsinnig viel ablenken. Kein Wunder, ist ja Facebook, Instagram, ne? So hier mein Haus, mein Pferd, mein Auto. Und manchmal hat man vielleicht auch so dieses Gefühl, okay, ich muss da in irgendeiner Form mithalten. Und ich war auch schon in super luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels. Und das ist geil, keine Frage. Ja, ist geil. Aber ich habe mich so rückblickend, jetzt weil ich auch 40 geworden bin, war vielleicht auch so ein bisschen Midlife-Crisis, gefragt, okay, wo war ich wirklich glücklich? Und eine meiner glücklichsten Zeiten, abgesehen von heute, war als Studentin. Und ich hatte als Studentin nichts. Also wirklich nichts. Ja, ich hatte ein arschteures WG-Zimmer in München, für das ich viel kellnern musste, damit ich mir das überhaupt leisten kann. Ich hatte ganz oft am Ende vom Geld noch so und so viel Monat übrig. Ich habe mein Zimmer vermietet, damit ich mit meinem damaligen Freund, heutigen Mann, irgendwie nach Nordspanien zum Surfen fahren kann. Wir haben im Auto gepennt, das ich mir mit drei Surfbrettern teilen musste. Ein Zweier-Golf im Kofferraum. Man kann sich vorstellen, wie viel Platz da ist. Und die Surfbretter durften auch nicht draußen schlafen, weil die hätten ja geklaut werden können. Und das war halt sein höchstes, wichtigstes Gut. Und ich war auf Deutsch gesagt scheiße glücklich. Ja, obwohl ich nicht, ich hatte nur das, was ich halt irgendwie gerade so dabei hatte. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden. Und ich glaube, dass Erfolg und Glück nicht unbedingt von einem ganz luxuriösen Lebensstandard abhängen. Und da möchte ich dich gern fragen, wie ist das bei dir? Weil jetzt, wo du ja doch auch zumindest mal nach außen sehr erfolgreich wirkst, wie hast du deinen Lifestyle angepasst? Was ist dir wichtig, was nicht? Weil auch das ist ja sicher eine Erfahrung.
Ich musste auch gerade drüber nachdenken, als du es jetzt gesagt hast, weil wenn ich an meine Studentenzeit denke, da war ich definitiv nicht so glücklich, wie ich es jetzt bin.
Okay, cool. Ja, gut, aber dann hat es ja
Aber
entwickelt.
das hat nichts unbedingt mit dem Geld, glaube ich, zu tun. Es hat viel mehr mit Ermächtigung zu tun. Wenn ich an meine Studentenzeit denke, dann war ich da überhaupt nicht in diesem Mindset von, ich kreiere mir meine Realität oder ich bestimme, wie meine Welt aussieht, sondern ich war sehr viel vom Außen abhängig. Ich war in einer Beziehung, die sehr toxisch war. Ich also immer das Außen eigentlich sehr viel über mich bestimmen lassen. Und das hat sich irgendwann durch dieses Seminar, von dem ich vorhin schon erzählt habe, gewandelt, auch durch die Beziehung, die ich jetzt ja auch schon mit Sascha seit 8 Jahren führe, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, die Stabilität erfahren, um überhaupt all das ausprobieren zu können, was dann dazu geführt hat, dass ich verstanden habe, okay, es funktioniert, ich kann das, ich bin so mächtig, dass ich das schaffe, dass ich alles umsetzen kann, was ich möchte. Und das ist auch das, was mich heute glücklich sein lässt, dass ich entscheiden kann, welche Häuser ich miete, in welche Länder wir fahren, fliegen, dass ich diese Flexibilität habe. Und da hinterfrage ich auch immer wieder sehr gerne, was ich aus vergangenen Zeiten mitbringe und aber auch, was mir heute immer noch eingeredet wird. Weil ich habe jetzt schon seit 2 Jahren eigentlich so den Wunsch, dass wir hier auf der Insel auch eine eigene Immobilie finden und eine eigene Immobilie kaufen. Und habe aber in letzter Zeit auch viel reflektiert darüber und habe mit Sascha eigentlich erstmal festgestellt, dass wir eigentlich viel besser dran sind, wenn wir gute Immobilien finden und die mieten und unsere Liquidität viel mehr nutzen, um damit zu arbeiten, um Geld für uns arbeiten zu lassen, als dass die tot in der Immobilie drin liegen.
Ja,
Und das
absolut.
war lange Zeit für mich so auch so ein Sicherheitsthema im Sinne von, ich muss jetzt diese Immobilie haben, damit ich irgendwie einen Rückzugsort habe oder so. Ich finde inzwischen meinen Rückzug und meine Sicherheit viel mehr in unserer Zweiereinheit aktuell. Vielleicht kommen irgendwann noch mehr kleine Familienmitglieder dazu. Aber sozusagen gar nicht unbedingt im Materiellen diese Sicherheit zu finden, sondern vielmehr in den Skills, in der Flexibilität im Kopf, so dass ich weiß, selbst wenn jetzt irgendwas wegfallen würde an Materiellem, dass ich das jederzeit wieder kreieren kann, weil ich diese Stableness, dieses Vertrauen auch und ja, diese Geborgenheit in mir selber einfach habe. Das ist, glaube ich, die größte Errungenschaft, aus den letzten Jahren.
Ja, mega. Voll cool. Da kriege ich direkt Gänsehaut, weil ich sehe das, ja, ich sehe das genauso. Nicht? Mir ist, als du gerade gesprochen hast, ist mir eingefallen, dass ich ab und zu, also ich schreibe sehr viel, auch Füße, mit Hand und Stift, so voll oldschool. Und ich habe das, wenn ich laufe, höre ich meistens Sachbücher oder eben Persönlichkeitsentwicklung, Podcasts und so weiter. Und schreibe mir das danach auf, weil beim Laufen kann ich ja schlecht schreiben. Und da habe ich mir einen Satz aufgeschrieben, also ich höre auf Englisch, aber ich habe ihn, glaube ich, sogar auf Deutsch aufgeschrieben. Ich kann etwas auch in vollen Zügen genießen, ohne dass es mir gehört. Und das fand ich so geil, also das ist mir so bewusst geworden, dass, weil du gerade gesagt hast, ich muss die Immobilie nicht besitzen, um den vollen Genuss damit zu haben. Und es kreiert dir sehr viel mehr, also ich bin da voll bei dir, sehr viel mehr Freiheit, wenn du die Verantwortung dafür nicht hast, aber du kannst es halt einfach nutzen. Ja. Das war für mich jetzt, ich bin auch ein absolutes Pferdemädchen schon immer gewesen. Und ich habe jetzt so die letzten Jahre gedacht, oh, nochmal so ein eigenes Pferd, hey, das wäre schon geil. Und ich könnte mir das auch leisten und so. Aber auch da, warum? Es gibt so viele Menschen, die Reitbeteiligung suchen und so. Und wenn ich das eigene Pferd habe, das ist wie mit einem Kind. Ja, du hast dann die volle Verantwortung. Das wird krank, du musst dich drum kümmern, du kannst nicht einfach in Urlaub fahren. Ja, das ist einfach so, das ist nicht besser oder schlechter, aber auch hier, ich kann doch auch ein Pferd genießen, das mir nicht gehört. Und das war für mich auch ein ganz, ganz großes Learning. Und ich finde es so schön, dass du gesagt hast, diese Stabilität und diese Sicherheit in sich selber zu finden. Weil selbst wenn es mal so richtig scheiße läuft, ja, irgendwie hohe Rechnungen kommen, Steuernachzahlung oder sonst was, dann ist es zwar unangenehm, aber das wirft dich nicht aus der Bahn. Ja, und das finde ich auch so entscheidend, dass einen das nicht mehr, das wirft dich nicht um. Das ist nicht so cool, aber es geht halt trotzdem irgendwie weiter, ne? So dieses Urvertrauen, wenn da irgendwo eine Tür zugeht, dann gehen mindestens drei andere auf. Total schön.
Das ist so dieses Urmenschengehirn, was da, glaube ich, oftmals noch so durchkommt. Dass man sich dann in irgendwas so verbeißt, weil man denkt, es muss sein, aber das ist, glaube ich, ein richtig geiler Skill, solche Dinge loslassen zu können.
Total. Und das
Also
ist
egal,
nicht so
was es
einfach.
jetzt irgendeine nervige Kundennachricht ist oder ob es irgendwas ist, was dein Gehirn dir erzählt, was du brauchst oder auch Nachrichten, Medien oder so. Ja, loslassen ist ein guter Skill.
Und das kann man ja auch sehr gut selber steuern. Wir waren jetzt gerade im Skiurlaub, da war ein Freund dabei, also von uns, und ich mag den total gerne, und der sagt, hast du mitbekommen, läuft gerade auf NTV oder so, keine Ahnung. Ich so, nee, und stopp, ich will es auch gar nicht hören. Weil natürlich, da habe ich auch diese Neugier, so, was ist Schlimmes passiert? Ja, das ist irgendwie dann unser Reptilienhirn, das sofort irgendwie da drauf anspringt, aber selber auch zu filtern, was lasse ich denn rein, quasi in meine Bubble, und wir leben ja alle irgendwie in so einer Blase, und was nicht, und was ist richtig und was nicht. Man muss eine Immobilie haben, nein, muss man nicht. Muss man Kinder kriegen, nein, muss man nicht. Das ist halt einfach nur, dass viele, viele Programmierungen, die wir mitkriegen, die sind sich auch nicht alle schlecht, aber selber entscheiden zu können, das will ich und das will ich nicht, und das lasse ich los und das nicht. Und im Business natürlich ganz, ganz genauso. Jetzt seid ihr ja gerade auf Mallorca. Wie kann man sich denn so euren Alltag oder euer Jahr vorstellen? Also wie oft wechselt ihr das Land? Oder immer der Sonne hinterher oder wie?
Tatsächlich haben wir meistens den Großteil des Jahres Sonne. Also wir sind schon so, also Mallorca im Sommer nicht unbedingt. So Juli, August ist eine Zeit, da würden wir auch zukünftig Immobilien, glaube ich, eher vermieten als selber nutzen.
Einfach sau voll
Ah.
dann, oder? Völlig überfüllt mit Touristen, oder?
Ja. Also jetzt ist es super. Jetzt sind alle Strände leer. Über Weihnachten, Silvester war es noch ein bisschen voller. Wir waren zum Beispiel in Santani. Das ist so ein super schöner Markt hier und der war jetzt super voll. Da waren noch so die ganzen Urlauber, sage ich mal, über den Jahreswechsel da. Jetzt nächste Woche wird es da wieder komplett leer sein. Also das wird wieder entspannt. Ja. Ansonsten so 25, 28 Grad, das ist so eine coole Temperatur, die mögen wir sehr gerne. Da reisen wir auch gerne hinterher, wenn es so passt. Wir wechseln das Land meistens so alle 3 Monate. Also das ist eine Zeit, wo ich sage, es ist cool, ein Haus zu haben, wo ich dann auch den Koffer auspacken kann, wo ich auch in der Auswahl der Häuser dann einfach drauf schaue, dass ich sag mal ein gutes Bett, ne? So ein Boxspringbett mit einer guten Matratze, unglaublich wichtig. solche Dinge vorhanden sind, vielleicht eine ganz gute Küchenausstattung noch. Genau, sowas. Und ansonsten, dieses Jahr ist als nächstes dann Asien wieder geplant. Wir sind dann April, Mai in Bali. Dann kommen wir aber auch mal nach Deutschland zurück, weil da Saschas Familie größere Familienfeiern hat. Werden wir sicherlich mal, ich sag mal so 2 Wochen oder sowas in Deutschland sein. Dann sind wir in Skandinavien. Also wir wollen so einen Mix aus Helsinki, was uns unglaublich gut gefallen hat letztes Jahr. Da waren wir nur für einen 2-Tagestrip von Tallinn hingefahren mit der Fähre. Aber es war so schön, dass wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt mal einen Monat oder mehr verbringen.
Aber im Sommer, oder?
Im
Winter.
Sommer,
Im
ja.
Sommer, ja.
Viel Helligkeit bringt eine unglaublich tolle Produktivität, unserer Ansicht nach. Man braucht dann vielleicht irgendwas, um den Schlafzimmer abzudunkeln, damit man auch Schlaf bekommt. Aber sonst viel Helligkeit mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Genau, in Kombination mit Oslo und Stockholm wahrscheinlich. Dann im Herbst habe ich ein Bucketlist-Ziel. Das habe ich schon sehr lange auf meiner Bucketlist. Und zwar wollen wir da nach Tahiti, um auf so einer kleineren Insel dort mit Buckelwalen zu schwimmen.
Ah, cool.
Das war schon lange. Das habe ich gesagt, das möchte ich gerne noch machen, bevor wir Familie gründen, weil ich denke, das mit einem Baby dann nicht so leicht ist. Ja, und dann ist noch gar nicht geplant. Also im Herbst, ich weiß nicht, ob es uns dann wieder zurück auf die Insel hier zieht. Mallorca soll schon unsere Base werden, aber auch von da hoffe ich auch, dass wir mit Kindern zukünftig trotzdem noch reisen können. Und ich bilde mir halt auch ein, wenn wir dann 2, 3 Monate an den Orten bleiben, dass das vielleicht trotzdem geht. Ich weiß es noch nicht. Ich werde Flexibilität beibehalten müssen.
Ja, also ich glaube schon, dass es mit Kindern auch geht. Ich kenne viele Leute, die das auch mit Kindern machen. Wir sind auch viel unterwegs. Wir fliegen jetzt an Ostern in unsere alte Heimat nach Brasilien, nehmen auch beide Kinder mit. Das ist natürlich auch immer eine Ansichtssache. Also in meiner Realität ist das Reisen mit Kindern anstrengender als ohne. Es wäre gelogen, wenn ich das anders sagen würde. Es gibt vielleicht Frauen oder auch Paare, die sagen, nee, das ist trotzdem alles easy. Ich empfinde es nicht so, aber auf jeden Fall ist es möglich und gibt ja auch viele Möglichkeiten mit Schulsystemen oder Ähnlichem. Aber solange sie sowieso nicht schulpflichtig sind, also das ist sowieso kein
Ja,
Thema.
ja,
Wir
ja,
sind
ja.
da unheimlich viel unterwegs gewesen die ersten 6 Jahre.
Ich
Ja.
habe am Montag ein Interview fürs Copy-Magazin mit Lisa und ihrem Mann, die Freie Deutsche Online-Schule haben. Da bin ich auch mit einer Lehrerin von ihnen befreundet. Da bin ich schon gespannt, was die mir so verraten werden, weil die haben da bestimmt auch gute Einblicke.
Ja, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Also mich interessiert es auch total, weil das auch nicht jedes Kind gleich ist. Also unsere Große geht extrem gerne in die Schule und
Ja.
sie braucht auch diesen Kontakt, ne? Also diesen festen Freundeskreis. Ich gehe da immer hin und dann sehe ich meine Freunde und so. Und der Kleine hasst es, der hasst jede Sekunde, ne? Und ich überlege jetzt auch, okay, welche Alternativen gibt es für dich? Weil offensichtlich hat das nicht nur was irgendwie mit Erziehung oder Genen oder sonst was zu tun, sondern er ist da einfach anders. Also ich glaube, das ist kein Grund, keine Kinder zu kriegen. Man muss sich halt auf das eine oder andere irgendwie einstellen, dass es dann
Ja.
anders wird. Auch die Selbstständigkeit, weil ich weiß noch, bevor ich Kinder hatte, da hatte ich auch so das Gefühl, ja, ich kann ja immer und überall arbeiten. Das ist heute immer noch so, aber ich muss es besser takten. Weil wenn kleine Kinder um dich herum rennen, also so einen Fokus hat keiner, glaube ich, dass du da halt irgendwie konzentriert zum Beispiel an den Text arbeiten kannst, wenn es alle 2 Minuten, Mama, ich habe Durst, ich muss Pipi. Oder noch schlimmer, oh, weil dann weißt du schon, irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Ja, genau.
Auch zu Hause?
Mein Mann?
Ja? Arbeitet er zu Hause?
Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Der ist sehr viel unterwegs für Events. Der ist Eventmanager. Also ich bin schon streckenweise mit den Kids alleine, aber er macht auch viel Homeoffice. Also auch hier gibt es nicht bei uns nicht so einen geregelten Ablauf, ne, dass ich genau weiß, okay, der kommt abends um 6 wieder oder so. Das ist nicht so. Also er ist tagelang da und dann ist er auch mal 2 Wochen weg und so. Aber das ist fein. Also das ist, man muss sich halt so ein bisschen eingrooven. Ich glaube tatsächlich, dass wenn du selbstständig bist, dass wir sowieso schon so ein bisschen eine Idee haben, wie wir uns selber organisieren, weil sonst wird es ja nicht laufen. Und das hilft bei Mama sein extrem. So, weil da eben doch nicht alles so Struktur ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man keine Kinder hat. Ja, definitiv. Ich würde ganz gerne noch kurz mit dir über das Copy-Magazin sprechen. Das hast du nämlich jetzt gerade angesprochen, dass du da ein Interview hast mit der Freien Deutschen Online-Schule oder so. Ich muss es natürlich unbedingt lesen, wenn das raus ist. Erzähl doch mal so ein bisschen darüber. Was ist da die Idee hinten dran? Wie oft kommt das raus? Für wen ist das? Also wer sollte das lesen?
Entstanden ist das in Inspiration mit Hugh Hefner tatsächlich. Ich habe damals die Playboy-Serie über ihn geschaut und da geht es schon sehr stark um den Unternehmer Hugh Hefner. Und er hatte damals die Situation, dass er in den Zeitschriftenhandel gegangen ist und kein Magazin gefunden hat, was zu so seinen Werten, seinen Standards, Ideen, worüber er gerne gelesen hätte, entsprach. Und dass er das dann selber gegründet hat. Und da habe ich gedacht, ein Copy-Magazin gibt es noch nicht. Und so war die Idee geboren, das zu machen. Ich habe es dann einfach ausgetestet, habe Interviews gemacht, habe Artikel gemacht und habe das erste Magazin gelauncht. Und es war ein großer Erfolg. Also die Leute mochten es, lesen es immer noch sehr, sehr gerne. Wir haben eine gute Leserschaft aufgebaut und ich liebe auch tatsächlich einfach die Interviews, weil das natürlich eine schöne Variante ist, ein Netzwerk zu betreiben, ohne dass ich vor Ort sein muss. Weil durch diese Interviews lerne ich auch immer wieder neue Unternehmer, neue Menschen kennen, mit denen ich anderweitig vielleicht sonst nicht mal unbedingt ins Gespräch kommen würde, aber auf diese Weise schon. Und ja, vorher, nachher bietet sich ja doch manchmal noch irgendwie 10 Minuten an, dass man noch auch über andere Sachen spricht. Deswegen, das mag ich sehr gerne am Interview. Für die Magazine und das Magazin selbst ist für Copywriter, aber ich glaube immer, dass es auch darüber hinausgeht. Also alle, die interessiert an Copywriting sind, beziehungsweise auch Copywriting für ihr eigenes Online-Business nutzen wollen, vielleicht noch sich keinen Copywriter leisten können und selber Copy schreiben wollen. Also da erfährt man über Techniken, über Theorie, über Praxis eigentlich immer so einen ganz schönen Überblick. Wir haben super viele Copywriter, die Gastartikel verfassen, die auch von überall aus der Welt arbeiten und dann auch immer so ein bisschen von den Orten erzählen, wo sie arbeiten, Empfehlungen geben, welches Coworking-Café gerade besonders schön ist, wo man besonders viele Gleichgesinnte findet. Ja, Podcasts, Bücherempfehlungen haben wir immer mit drin. Inzwischen geht es auch noch mehr in die Richtung, dass ich sage, es soll noch mehr ja, Fachartikel noch mit rein. Also da bin ich auch immer happy über Gastautoren. Also wenn du gerade den Podcast hier hörst und denkst, hey, ich würde gerne mal einen Artikel in einem Magazin veröffentlichen, wir suchen immer Gastautoren. Das heißt, kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Genau. Ja, und wir veröffentlichen alle 3 bis 4 Monate. Also bis jetzt waren es immer 3 Hefte pro Jahr. Genau, da kommt auch demnächst gleich wieder das Bundle heraus mit allen Magazinen, die letztes Jahr rausgekommen sind. Genau.
Cool, ja. Also ich habe, weiß gar nicht, wie viele Ausgaben gibt es mittlerweile?
6, also wir haben es seit 2 Jahren.
Okay, genau. Ich glaube nämlich, das erste, was ich gelesen habe, war das vierte. Also ich kenne es noch gar nicht so lange. Ich habe es eben auch empfohlen bekommen. Oder anders, ich habe sogar dich empfohlen bekommen und habe erst später die Connection gemacht. Ah ja, das ist ja die Christine von dem Copy-Magazin. Also so hat sich das dann irgendwie wieder so der Kreis geschlossen. Und ja, also ich fand es super spannend. Ich glaube, ich habe das gelesen, wo die Sarah drin war, eine Freundin von mir aus der Schweiz, die auch alleinerziehend mit 3 Kindern und da ihr Business rockt, fand ich, also ich kenne ihre Geschichte natürlich, aber ich fand das dann besonders schön, dass sie da das dann auch veröffentlichen durfte. Dann darfst du uns vielleicht noch kurz sagen, wo man das findet. Ich werde das übrigens auch alles verlinken. Also vielleicht an dieser Stelle noch auch, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, deine Agentur, was du sonst noch so alles anbietest, wenn jemand sagt, oh geil, ich hätte da einen Mega-Artikel für das Copy-Magazin. Also alle Kontaktdaten packen wir in die Beschreibung, in die Shownotes. Genau, aber wie findet man denn jetzt das Copy-Magazin? Weil das steht ja nicht irgendwo im Laden. Ist ja digital, oder?
Richtig, ist es digital zu erhalten auf www.copymagazin.de und wir haben auch einen Instagram-Account at copymagazin.de.
Ja, cool. Mega. Ich würde ganz gerne abschließend, weil ich glaube, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, wir reden schon wieder Ewigkeiten. Ich schaffe es nicht. Das ist auch was, was ich mir vorgenommen habe, aber dann direkt wieder gelassen. Weil ich dachte, nee, das wird sowieso nichts mit den kurzen Interviews. Ich hatte eine Zeit lang auch die Idee, ich splitte die Interviews und mache zwei Teile draus. Dann dachte ich, nein, das sind alles erwachsene Menschen. Jeder kann selber entscheiden, ob er einen Podcast stoppt und weiterhört oder nicht. Oder in wie viele Teile er es aufteilt. Wenn wir jetzt Leute haben, die sagen, okay, ich würde gern auch mehr erfahren, so über Copywriting oder auch insgesamt über Selbstständigkeit. Vielleicht hast du da so einen ultimativen Tipp für dich, vielleicht auch, was so dein Hauptlearning war. Was macht eine erfolgreiche Selbstständigkeit aus? Was braucht man da, unabhängig jetzt davon, ob das Copywriting ist oder Mentoring oder Coaching?
Fokus.
Ja.
Fokus ist sehr, sehr wichtig und Disziplin.
Ja.
Weil wenn man an einer Sache dranbleibt und nicht von außen immer wieder neue Sachen hinzukommen lässt, die einen ablenken, weil das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, logisch.
Ja.
Aber wenn man wenn wir beim Copywriting bleiben, wenn man Copywriting einfach mal ein Jahr, anderthalb Jahre durchzieht, dann hat man auf jeden Fall ein Ergebnis am Ende. Also, ich bin ganz bei dir. Copywriting ist sicher nicht für jeden, aber das merkst du in der Zeit. Also du merkst in der Zeit, ob du damit erfolgreich sein kannst. Und ja, Fokus, Disziplin. Ich glaube, das sind die beiden Dinge. Also einfach diesen Fokus in eine Richtung zu geben und sich nicht ablenken zu lassen und wirklich diszipliniert Tag für Tag umzusetzen. Das ist das, was in jedem Business zum Schluss den Erfolg ausmacht.
Ja, und ich glaube tatsächlich nicht nur im Business, sondern insgesamt auch
Also egal,
ja.
Sport, Ernährung.
Einfach weitermachen. Es fühlt sich nicht jeder Tag gut an. Ich hatte gerade auch mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, die ersten 3 Monate hatte ich keinen einzigen Kunden. Ich habe jeden Tag gepostet, ich habe jeden Tag eine E-Mail geschickt, ich habe jeden Tag Stories auf Instagram gemacht und es war, im Englischen sagt man zwischen Crickets, ich weiß keine Ahnung, wie man es auf Deutsch sagt, aber es war nichts, es war einfach kein Geräusch da, es war keine Resonanz, gar nichts. Und heute ist die echt ultra erfolgreich. Aber der Unterschied ist, und das hast du gerade so geil gesagt, ist dieses Disziplin ist immer so ein, jeder denkt so, oh, Disziplin hört sich so eklig an, aber im Ende ist es genau das, dieses Dranbleiben.
Weitermachen, obwohl du noch keine Ergebnisse siehst.
Ja, das ist der einzige Unterschied. Weitermachen, man darf auch mal kurz jammern, ja, mal sie kurz irgendwie rumheulen, mache ich auch, und dann abhaken, weiterschieben. So, weil sonst hast du ja schon verloren. Und ich kenne auch niemanden, das ist auch so cool, dass du es nochmal betont hast, nach einem Jahr werden die Ergebnisse kommen. Ich kenne niemanden, der fokussiert an einer Sache dran geblieben ist. Egal, ob das jetzt Sport ist oder ein anderer Bereich, ein Hobby oder eben Business und keine Ergebnisse hatte.
Absolut.
Kenne ich nicht. Also das ist eigentlich eine Garantie. Das ist die Erfolgsgarantie.
Ja, bin ich bei dir. Übrigens, ich wähle meine Podcasts danach aus, ob sie ab 50 Minuten sind. Also alles, was unter 50 Minuten ist, höre ich meistens gar nicht, weil ich
Gehst du
mir
gar nicht erst an.
ja, weil dann denke ich mir so, ah, da wird keine Tiefe erreicht.
Total. Also das finde ich auch nochmal, dass ich auch ganz kurz anreißen. Man sagt ja auch diesen Short-Term und Long-Term Content oder Short and Long Content, also dieses, was heute ja auch super in ist, ne? So TikTok und so möglichst schnell, so ADHS-Content, finde ich persönlich unangenehm. Ich gucke mir schon auch Stories an und sowas. Ich glaube, dass man beides braucht, weil du kannst nur in einem Podcast oder in einem längeren Text oder so einem Blogbeitrag, eine E-Mail oder so auch mehr in die Tiefe gehen. Das kannst du auf einer Story oder einem Reel nicht. Die haben ganz unterschiedliche Intentionen. Das ist auch vollkommen okay. Aber wenn die Leute sagen, ja, so einen langen Podcast hört sich doch keiner an. Oder, boah, ist der Text so lang, das liest doch keiner. Doch, die meisten Verkäufe kriege ich über lange Texte. Ich habe auch kurze Sachen, aber die meisten Sachen, die meisten Anfragen kommen über lange Texte. Ich lese ja auch einen Roman und wenn der länger ist als 5 Seiten und ich denke, oh nee, das ist länger als 5 Seiten, das lese ich auf gar keinen Fall, das Buch. Also ich glaube, das ist auch einfach ein Mindfuck zu sagen, es muss jetzt alles kurz und schnell und bündig sein.
Ja, würde ich auch eher gegenhalten.
Ja, und das Copy-Magazin ist ja auch wo man sich so schön
Was, wenn man Zeit
reingraben
hat.
kann. Ja,
Ja,
eben.
also wir haben meistens so um die 150 Seiten. Wir hatten am Anfang so 100, dann haben wir mal über 200 gehabt. Dann haben die Leute gesagt, okay, das ist jetzt echt viel.
Man
Jetzt
muss
sind
auch gar nicht alles lesen. Also man kann ja das auch artikelweise lesen und so. Das,
ja,
ja.
das ist die grundsätzliche Idee wirklich, dass man ein iPad oder ein Digital-Lesegerät hat,
Ja.
wo man dann schön entspannt scrollen kann. Ja.
Cool. Ach, mega, Christine. Tausend Dank für deine Zeit, für deine
Sehr, sehr schöner
Expertise.
Austausch. Danke.
Ja, für deinen Einblick, so auch in dein Leben, in dein Business. Und ich glaube, es waren viele Golden Nuggets dabei. Und selbst wenn man sich nur merkt, dass man dranbleiben soll, dann hat sich's schon gelohnt. Nochmal der Hinweis, ich packe alles von dir in die Shownotes, ne, dass Leute sich bei dir melden können, sagen vielleicht, okay, geil, ich möchte auch zu diesem Netzwerk gehören, bitte. Das und das habe ich anzubieten. Vielleicht noch als Schlusswort, ich finde es total schön, und wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, dass bei dir so dieser Mehrwert im Vordergrund steht. Das finde ich extrem erfrischend und angenehm. Man hat bei dir nie das Gefühl, irgendwie so, okay, jetzt gibt sie nur so ein bisschen was raus, ne? So als Köder, damit man anbeißt und dann irgendwas kauft oder so, sondern das ist unheimlich offen und ehrlich und das mag ich. Vielen Dank dafür.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Bis ganz bald.
Bis
Ciao.
bald.
Ciao, ciao.